Kräften Nummer 4, geistlicher Kampf. Und direkt auf der ersten Seite, das heißt direkt hier eine Seite weiter vom Umschlag. Oder lass uns mal direkt den inneren Teil vom Umschlag mal schauen und zusammen diesen Vers Epheser 6,12 lesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Epheser 6,12. Ja, dieser Verse fasst das ganze Heft zusammen, ne? Das ganze Heft, darum habe ich das auch immer für jedes Heft so ein Vers genommen, was das ganze Heft zusammenfasst. Und ne, der Kampf, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut oder gegen Wesen aus Fleisch und Blut. Oder man könnte das auch so auslegen, ja, gegen Menschen oder gegen Ideologien und so, weil die nur benutzt werden vom Teufel. Ne, die Menschen greifen uns an, aber im Grunde sind sie Werkzeuge oder sind sie, ne, beeinflusst vom Feind, und dadurch dürfen wir nicht die Menschen als unsere Feinde betrachten, sondern immer schauen, ja, was steht dahinter. Das ist die Bedeutung von diesem Vers, und in diesem Heft werden wir das hier auch studieren. Wer ist dieser Feind und wie ist unser Kampf? Ne, dass wir Sieger sind, wissen wir, weil wir jetzt, ne, 3 Monate lang über den Heiligen Geist studiert haben, über den Sieg, über die Gaben, über die Kraft, und jetzt 3 Monate über den Kampf, wofür wir diese Kraft brauchen. Ja. Darum habe ich es dann auch so, ja, hintereinander gestellt. Das heißt quasi das Positive und das Negative, ne, sozusagen. Der Heilige Geist, seine Kraft und jetzt die Angriffe, die Kämpfe. Nächste Seite, hier direkt die erste Seite, wo steht Reihe Jüngerschaft, Jahrgang 1, Grundlage des Lebens als neugeborener Christ, Band 1,4, geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Da habe ich noch was ergänzt zum Umschlag, ne? Weil auf dem Umschlag steht nur geistlicher Kampf und hier steht geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Warum habe ich das gemacht? Weil das Wort Heiligung viele Kopfkinos hinter sich zieht. Weil wenn viele Leute das Wort Heiligung hören, dann denken sie alles Mögliche. Und ein bekannter Pastor hat mal gesagt, einer Cousine von mir, halt dich fern von Leuten, die Heiligung folgen. Und ja, weil es gibt Leute, die Heiligung folgen, aber in der falschen Art und Weise. Und da gibt es komische Erscheinungen und so. Und da gibt es Leute, die dann geistlich erkranken. Wie könnte ich das sagen? Gleich werde ich das besprechen. Aber das mit der Heiligung. Weil, was ist Heiligung? Ja, Heiligung ist nicht sündigen. Und der Teufel, was will er? Dass wir sündigen. Darum sind die 2 Themen total verzahnt. Geistlicher Kampf und Heiligung, ne, total verzahnt, weil der Teufel will, dass wir sündigen. Sein Ziel ist, dass wir fallen. Das heißt, dass wir sündigen. Und Heiligung heißt, ne, wir halten dagegen und tun das nicht. Im Grunde ist es das gleiche Thema mit 2 verschiedenen Namen. Gut, dann auf der Seite Nummer 3, Vorwort und Einleitung. Satan ist wirklich böse. Ja, das können wir laut sagen. Satan, er nimmt es wirklich ernst, unser Leben schwer zu machen und es kaputt zu machen, so weit er kann. Gott sei Dank bremst ihn Gott. Er versucht mit allen Mitteln uns klein zu machen, zu verführen, sei es nach links oder nach rechts. Nach links oder nach rechts. Er versucht uns vom Weg zu ziehen. Das heißt, zum Beispiel einer dieser Seiten, dieser zwei Möglichkeiten, nach links sozusagen, durch Sünde, Drogen, Depression und da könnten wir hier eine Liste von solchen Sachen machen, wie jetzt Alkohol oder Streitigkeiten, Hass, Mord und so weiter. Ne? Ich sage mal so, diese bekannten Sünden. Ne? Aber es gibt auch eine andere Seite, wo Satan die Menschen zieht. Exzessive Arbeit, Sorge, Gier, Hochmut, Selbstrechtfertigung und Stolz. Das ist die andere Seite, wo Satan auch viele Menschen hinkriegt. Viele Menschen, die jetzt in Gemeinden sind, die, ne, die nehmen keine Drogen, die machen keinen Ehebruch, die bringen niemanden um, aber sie haben vielleicht ja Gier, Hochmut, Selbstrechtfertigung und solche Sachen, ne, die so schwerer zu erkennen sind, die klopfen sich auf die Brust und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser da in der Ecke, ne? Dieser Zöllner. Ne? Das heißt, das Gebot, das Gebet des Pharisäers, das machen viele Christen noch heute, ne? Nur die merken das gar nicht, ne? Dass sie das im Grunde so sagen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so ein Sünder bin wie mein Nachbar, der seine Frau schlägt und so weiter. Ich danke dir, dass ich so rechtschaffen bin, dass ich so korrekt bin, dass ich alles so korrekt mache und so. Ich danke dir und so. Und das ist auch eine Sünde. Ne? Der Satan, der zieht uns entweder zu dieser, ne, schlimmen Seite, Drogen und Ehebruch und so weiter, oder die andere Seite ist Stolz, Hochmut, das sind auch Sünden. Und der Satan, der erkennt unsere Schwachstellen. Ne? Er schaut, er sieht, oh, bei denen kann ich mit Ehebruch gut landen. Okay, gut, dann, ne, arbeite ich in dieser Richtung. Und den anderen schaut er und sagt, oh, der, ne, Ehebruch würde bei denen nicht ankommen, aber, ne, Stolz oder so, das würde klappen. Dann geht er, ne, bei dieser Person und flüstert ihnen so, oh, du bist ein so toller Christ, du hast so vieles für Gott getan, Gott ist sicher stolz auf dich und so, ne, solche Menschen wie dir, die sollte es viel mehr geben in den Gemeinden und etc. Und dann werden die Menschen aufgeblasen und so, ne? Und die glauben das wirklich, ne? Die glauben das wirklich. Ich hatte mal einen Ältester in einer Gemeinde und dann habe ich ihm gebeten, einen Gottesdienst zu halten in einer Gemeinde auf einem kleinen Dorf weit entfernt von der Stadt. Und dann hat er dort diesen Gottesdienst gehalten, als Vertreter, mich zu vertreten. Und nach dem Gottesdienst hat ein Mitglied der Gemeinde ihm gesagt, ihn gelobt und so, ne, wahrscheinlich ja, weil er gemerkt hat, dass es für eine große Anstrengung war, viele Kilometer weit zu fahren und sich vorbereiten auf diesen Gottesdienst. Er wollte ihn irgendwie so, ne, sich bedanken und so. Und dann hat er gesagt, wow, du hast so toll gepredigt, du predigst schon fast besser als der Pastor. Ja. Aber es war mehr so, so eine Art, wie er ihn ermutigt, versteht ihr? Ne? Und dieser Älteste ist dann tatsächlich zurückgekommen mit dem Gedanken, ich predige schon besser als der Pastor. Versteht ihr? Ne? Das hat ihn aufgeblasen. Das hat ihn aufgeblasen. Das ist ihm in den Kopf gestiegen, dieser Satz. Ne? Und solche Sachen passieren. Ne? Viele Menschen, die werden aufgeblasen, die streiten, die bekämpfen die Sünde, und dann, wenn sie schon ein bisschen die Sünde bekämpft haben, dann denken sie, oh, ich bin schon so heilig, ich bin schon so perfekt und so. Ne? Und das ist auch eine Sünde, Hochmut, Stolz und so, weil wir sollen jeden Tag aus der Gnade leben, jeden Tag erkennen, dass wir von Gott abhängig sind, dass er uns jeden Tag führt und so weiter. Eine ganz große Gefahr ist die Gesetzlichkeit. Eine ganz große Gefahr. Ich habe euch schon gesagt, dass ich mich mit dem Neuen Testament in letzter Zeit sehr beschäftigt habe. Und ich kann das so deutlich sehen in den Briefen von Apostel Paulus, zum Beispiel Römerbrief oder Galaterbrief und alle anderen Briefe und auch der Apostel Petrus, wie sie die Gesetzlichkeit bekämpfen, weil die Juden, die Israeliten, die hatten das Gesetz Moses und folgten dieses Gesetz und die waren sehr religiös und sehr, für den hieß es, ein Jude zu sein, bedeutet Gesetze zu halten. Und ein Christ zu sein, heißt nicht Gesetze zu halten. Ein Christ zu sein, heißt Gott im Herzen zu haben. Und die Gesetzlichkeit, die tötet den Glauben. Das müssen wir ganz klar sagen. Gesetzlichkeit tötet den Glauben. Warum? Weil Glaube, wahrer Glaube, heißt Gott jeden Tag gehorchen, persönlich gehorchen. Ihn, ja, die Führung des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist ja auch durch die Bibel macht, aber auch direkt in unseren Geist, diese Führung folgen. Aber die Gesetzlichen, nein, die machen sich eine Liste von Regeln und sagen, da sind die Regeln, die folgen wir. Und so töten sie ab, so verstummen sie den Heiligen Geist. Das heißt, das sind zwei Alternativen. Entweder ist man gesetzlich oder man folgt die Leitung des Heiligen Geistes. Man kann diese zwei Alternativen nicht zusammen haben. Und darum ist das Problem mit der Heiligung für viele, viele Menschen, ein Faktor, was sie geistlich zugrunde zieht. Weil viele Menschen, ja, die bekehren sich und denken so, jetzt will ich ein ganz guter Christ sein. Und dann fragen sie, was muss ich tun? Und dann kommen Leute, die jetzt gutwillig sind, aber das Falsche machen und sagen, ja, du willst ein guter Christ sein, gut, dann gebe ich dir hier eine Liste von Regeln und die folgst du und dann bist du ein guter Christ. Ja, und dann strengen sich diese Leute an, die strengen sich an und dann haben die den Heiligen Geist nicht mehr. Ne? Das heißt, die haben natürlich den Heiligen Geist, aber die haben ihn quasi unter den Teppich gekehrt sozusagen und merken das gar nicht und werden unglücklich. Weil gesetzliche Menschen sind meistens unglücklich, weil die ganze Zeit immer denken, ja, habe ich jetzt ein Gesetz gebrochen oder nicht? Und das ist ganz außerhalb des Willen Gottes. Gott will nicht, dass wir unglücklich sind. Gott will, dass wir glücklich sind. Das ist nicht sein letztes Ziel. Gott will, dass wir ihn anbeten. Aber ich sage mal, einer der anderen Sachen, der kleinen Sachen, die Gott will, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind. Wie Paulus sagt, egal ob reich oder arm, aber dass wir zufrieden sind. Und das heißt, dass wir glücklich sind. Egal ob reich oder arm. Viel oder wenig, aber zufrieden, glücklich. Und Gott will, dass wir ja zufrieden sind. Glücklich sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit der Freude im Herrn. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Und das ist eine Folge, wenn wir die Leitung des Heiligen Geistes folgen. Weil dann wissen wir, ich bin gehorsam. Weil wenn ich sensibel bin für den Heiligen Geist, jeden Tag ihm frage, Herr Jesus, welche ist dein Wille für mich im heutigen Tag? Und er zeigt mir seinen Wille durch den Heiligen Geist. Und dann weiß ich, oh, Jesus will, dass ich heute dies und das mache. Und dann mache ich das dann auch und dann bin ich glücklich. Dann weiß ich, ich habe den Wille Gottes getan. Darum ist jeder, der das geistliche Leben führt, glücklich. Aber die gesetzlichen Christen, die sind meistens unglücklich. Das ist schade, aber das ist so. Gesetzlichkeit ist schrecklich, weil die Menschen dann nicht mehr den Plan Gottes erfüllen für ihr Leben. Aber wenn man das Wort Heiligung im Mund nimmt, dann assoziieren viele genau damit. Heiligung assoziieren mit Gesetzlichkeit. Aber das ist falsch. Heiligung heißt, den Heiligen Geist folgen, die Bibel folgen, aber durch den Heiligen Geist. Dadurch, dass der Heilige Geist uns ganz persönlich erklärt, ja, welcher Teil der Bibel heute für mich eine Botschaft enthält und so weiter. Das heißt, dass wir die Ähnlichkeit Jesu anstreben, dass wir jeden Tag eine Facette unseres Lebens polieren. Die Gesetzlichen, die wollen alles auf einmal. Die wollen die ganzen Regeln. Hier 100 Regeln, wenn du die erfüllst, dann bist du ein perfekter Christ. Aber so ist es nicht mit Gott. Gott gibt uns jeden Tag eine Regel. Ne, Regel ist ein falsches Wort. Er gibt uns jeden Tag ein Befehl, um zu sehen, ob wir gehorsam sind oder nicht. Er gibt uns jeden Tag eine Herausforderung, um zu sehen, ob wir kämpfen oder nicht. Jeden Tag bis zum letzten Tag. Und darum ist die Gesetzlichkeit und das geistliche Leben zwei Hausnummern, zwei verschiedene Hausnummern. Eine am Ende der Straße und eine am Anfang der Straße. Hier im letzten Abschnitt dieser Seite mache ich so einen kleinen Bild von den nächsten zwei Jahren, weil das Heft ist das letzte vom ersten Jahr. Und dann sage ich ja, die nächsten zwei Jahre, wenn wir dieses Heft zu Ende haben, dann wisst ihr schon, Bibelpanorama. Und Bibelpanorama ist total wichtig, weil es geht um Bibelkenntnis. Weil hier in diesen vier Heften haben wir viel über die Bibel gelernt. Aber ich sage mal so, jede Lektion enthält Texte von 1. Mose bis Offenbarung. Jede Lektion. Jede Lektion ist eine Zusammenfassung von den verschiedenen Texten von 1. Mose bis Offenbarung, die über dieses Thema reden. Und nächstes Jahr, das heißt beim nächsten Heft, geht es genau umgekehrt. Wir werden jedes Buch der Bibel, zuerst 1. Mose, dann 2. Mose und 3. Mose und so weiter, bis Offenbarung, das ganze Jahr durch. Das ist eine völlig andere Perspektive und so werden wir uns beschäftigen mit dem Gedanken, Bibel besser kennenlernen. Total wichtig, weil wenn wir Früchte tragen wollen, dann müssen wir auch die Bibel kennen. Das heißt, wenn wir irgendwas machen wollen, wenn wir jetzt unserem Nachbarzeugnis erzählen wollen oder wenn wir predigen wollen in der Gemeinde oder wenn wir auf der Straße evangelisieren wollen, dann müssen wir auch die Bibel kennen. Und darum dieses Bibelpanorama wichtig ist. Und im dritten Jahr geht es um Gemeinde. Wie involviert man sich besser in der Gemeinde? Ja, ist wichtig, dass ich das sage, weil das letzte Heft vom ersten Jahr ist. Gut, dann lasst uns zur Lektion Nummer 1, Seite Nummer 5, Thema Satan. Lasst uns zusammen diesen Vers lesen. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenen Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Epheser 2, 1b bis 2. Ja, hier erzählt Apostel Paulus, wie die Menschen ohne Jesus sind. Das heißt, wie wir ohne Jesus waren. Ja, tot. Viele verstehen dieses Wort nicht, weil im Neuen Testament bedeutet quasi ausschließlich das Wort Leben und auch das Wort Tod unsere Beziehung mit Gott. Leben heißt Beziehung mit Gott, Tod keine Beziehung mit Gott. Ja, und alles, was damit verbunden ist. Wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, dann haben wir Vergebung und Freude und Liebe und Geist Gottes und Kraft und alles, was Gott uns schenkt. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir das nicht. Dann haben wir Vergebung nicht, dann haben wir die Freude nicht, die Liebe nicht und oder nur wenig oder so. Dann sind wir nicht verbunden mit Gott. Dann sind wir verbunden mit, hier steht es, ne, mit dem Teufel. Das heißt, der Geist, der die Welt beeinflusst, der die Mächte beeinflusst, die diese Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Das heißt, in der normalen Bibel steht es in der Luft. Ne? Die Luft ist ja das, was um den Weltglobus herum ist. Und das heißt, diese unsichtbaren Mächte, diese unsichtbare Welt zwischen Himmel und Erde, das heißt, da ist die Regierung von Satan und seine Geister, seine böse Geister. Und er arbeitet in den Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Er arbeitet. Er hat auch in uns gearbeitet früher. Auf der nächsten Seite habe ich geschrieben, folgende Texte unbedingt lesen. Jesaja 14, 12 bis 15, Hesekiel 28, 11 bis 19, Offenbarung 12, 3 bis 4, Matthäus 4, 1 bis 11. Das sind wichtige Texte, die über Satan reden. Aber ich glaube, dass diese Texte auch ein bisschen bekannt sind, obwohl ja Jesaja und Hesekiel nicht so bekannt. Ich lese mal hier Jesaja und Hesekiel, damit wir Jesaja 14, 12 bis 15. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinen Herzen vorgenommen, will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Gut, und Hesekiel 28, 11 bis 19. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit! In Eden, im Garten Gottes, warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine viele Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzens willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf Erden, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Ein langer Text, der ganz klar über Satan redet, auch wie Jesaja 14 ganz klar über Satan redet, aber hier noch klarer. Und er redet auch von der Erschaffung des Satans. Habt ihr das gemerkt, ganz am Anfang, als du geschaffen wurdest und so weiter? Und dann erzählt er im Garten Eden mit den Edelsteinen und so weiter und so weiter. Ich sag mal, ein Abschnitt, was quasi im 1. Mose fehlt, sozusagen. 1. Mose ja redet über die Erschaffung des Universums, aber redet nicht über die Erschaffung von Satan. Und das wird hier, das heißt in Jesaja und Hesekiel, quasi nachgeholt, dass man erzählt, wie Satan geschaffen wurde. Weil es einfach für uns wichtig ist. Wie Gott jetzt alle anderen Engel geschaffen hat, steht nicht. Aber ja, es ist für uns interessant, das zu wissen. Warum sollten wir über Satan Bescheid wissen? Ja, weil er unser größter Feind ist, dann sollen wir auch seine Waffen und Tricks kennen. Ne, es ist nicht aus Spaß. Es gibt Leute, die sofort sagen würden, ja, Satan, lass uns über Satan studieren, ne? Weil es ein Thema ist, das so spannend ist, ne? Über Satan und so. Ein bisschen ist es auch der Grund, warum ich dieses Heft ja geistlicher Kampf genannt habe, mit dieses Foto von dieser Hand, ne, das so auf der Bibel haut und wo diese Funken springen, ne, weil das ist so spannender, interessanter, weil da möchte ich, ne, die Aufmerksamkeit der Leute rufen. Aber ja, es ist spannend, aber bis zum Moment, wo wir merken, ja, aber da haben wir den Feind, da haben wir einer, der wirklich auf uns es abgesehen hat. Er will uns wirklich töten, er will uns kaputt machen, er will uns berauben, er will unser Leben zur Hölle auf Erden machen. Er möchte das, er versucht das mit allen Menschen, wo er das schafft. Gut, Satan ist eine Person. So einen ähnlichen Ausdruck hatten wir schon früher gehört, in den anderen Lektionen, zum Beispiel der Heilige Geist ist eine Person. Ne? Jesus ist eine Person, ganz offensichtlich, ne? Aber Gott ist eine Person. Und dann merken wir, dass wir wirklich immer auseinanderhalten müssen, die zwei Worte, Mensch und Person. Gott ist eine Person, aber ist kein Mensch. Der Heilige Geist ist eine Person, aber ist kein Mensch. Satan ist eine Person, aber ist kein Mensch. Ich bin eine Person und bin ein Mensch gleichzeitig. Ne? Darum müssen wir jetzt schon mal schauen, was bedeutet das Wort Person. Es heißt ein Wesen, was eine Persönlichkeit hat. Satan, er ist kein Mensch, der hat keinen Körper wie ein Mensch. Oder sein Körper ist halt anders als das von Menschen. Er ist kein Mensch, aber er ist eine Person, ein gefallener Engel. Und das heißt, er denkt, er fühlt diese Eigenschaften, was Personen so haben. Wenn wir sagen, ja, der Heilige Geist ist eine Person, weil er denkt und fühlt und plant und so weiter. Und so ähnlich auch Satan. Das heißt, Satan ist nicht ähnlich mit dem Heiligen Geist, in keinem Fall. Aber ich sage mal so, wenn wir so über diesen Punkt nachdenken, Persönlichkeit. Was heißt Persönlichkeit? Heißt ein Wesen, der denkt, der fühlt, der plant. Das ist total wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ja, Satan, was ist Satan? Das ist eine negative Energie. Falsch. Falsch. Satan ist eine Person, der denkt, der plant. Er plant, wie mache ich das Leben der Menschen kaputt? Jeder von uns. Aber Satan ist nicht allwissend und nicht allgegenwärtig. Da ist schon anders als Gott. Gott ist allwissend. Jesus Christus ist allwissend und der Heilige Geist ist allwissend, aber Satan nicht. Satan kann nicht in zwei Orte gleichzeitig sein. Diese Attribute der Allwissen oder allgegenwärtig zu sein, gehören nur Gott. Aber Satan, wie weiß dann Satan alles, was auf die Welt geschieht? Er wird durch seine Engel, seine Dämonen informiert. Satan herrscht vorübergehend über diese Welt. Ja, das ist auch schwer zu verstehen, wieso jetzt Satan Jesus gesagt hat in der Versuchung. Ne? Das ist dieser Text, Matthäus 4, 1 bis 11, was wir nicht gelesen haben, was auch vieles über Satan erzählt. Satan hat Jesus gesagt, ich habe die Macht, mir wurde die Macht gegeben über die ganze Welt. Und warum Jesus nicht erwidert und sagt, nee, das ist eine Lüge. Ne? Das heißt, warum Jesus nicht erwidert? Ja, weil es dann die Wahrheit ist. Weil die Macht wurde Satan gegeben. Aber wer hat denn die Macht Satan gegeben? Gott? Nein, es war nicht Gott, sondern Adam und Eva. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Im Moment, wo Adam und Eva die Ratschläge Satans gefolgt haben, haben sie ihn als Ratgeber eingestellt, sozusagen. Haben sie ihn ins Boot geholt? Haben sie ihn angestellt als, wie sagt man so, Counseling? Das heißt, einer, der denen hilft, Ratschläge gibt, wie man alles besser macht, ne? So haben sie gedacht am Anfang, oh Satan, ne, der weiß alles besser, ne? Der hat uns erzählt, dass Gott uns nur schikanieren will und so, ne? Und dann haben sie Satan ins Boot geholt, aber nachdem er im Boot war, dann haben sie sein wahres Gesicht kennengelernt, aber da war es zu spät. Und jetzt ist Satan ein Ratgeber der Menschheit. Ein ganz schlechter, aber die Menschen sind selber schuld. Darum hat Satan Autorität in dieser Welt. Punkt. Nächster Punkt, er hat Zugang zum Himmel. Das lesen wir in Hiob. Hiob, die Geschichte kennen wir. Satan läuft durch die Welt und Gott fragt ihn, was hast du getan? Und so hast du meinen Diener Hiob gesehen und so weiter etc. Das heißt, er hat Zugang zum Himmel. Sein Handel wird von Gott begrenzt. Lesen wir auch in Hiob, ne? Weil Satan musste immer fragen, Gott fragt ja, darf ich Hiob seine Besitztümer wegnehmen? Und da hat Gott gesagt, ja, nimm seine Besitztümer, aber berühre nicht seine Gesundheit. Und dann später hat Satan gesagt, ja, aber wenn ich seine Gesundheit berühren würde, dann würde er dich leugnen. Ne? Dann hat Gott gesagt, okay, rühre seine Gesundheit ein, aber nicht sein Leben, etc. Das heißt, Gott begrenzt das Handeln von Satan. Seine Schöpfung und frühere Aufgabe. Mineralisches Paradies. 1. Mose 1,1 erzählt uns, wie Gott das Universum und die geistliche Welt geschaffen hat. Die Himmel und die Erde. Ne, interessanter Vers. Ne, jemand hat mal gesagt, schau mal hier 1. Mose 1, da steht ein Fehler. Ne? Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt nicht die Himmel, sondern der Himmel. Ne? Weil Himmel ist maskulin und nicht feminin. Aber es heißt, es ist Plural. Die Himmel, Plural. Es gibt mehrere Himmel. Der Apostel Paulus wurde zum dritten Himmel entrückt. Er hat das erzählt in 2. Korinther. Damit wird gemeint, der dritte Himmel ist die Wohnung Gottes. 2. Korinther 12,2. Der zweite Himmel ist die geistliche Welt. Das, was wir vorher gesehen haben, das, was zwischen den Himmel und die Erde ist. Das heißt, die Luft, die Atmosphäre. Das heißt aber nicht die Atmosphäre selbst, sondern die Geister, die in der Atmosphäre herrschen. Und ja, der erste Himmel ist die Atmosphäre, das, was wir Himmel nennen. Wenn wir nach oben schauen und sagen, der Himmel ist blau, dann meinen wir, die Atmosphäre ist blau. In 1. Mose 1,1 gab es noch keine Pflanzen und Tiere. Der Garten Eden war zu dieser Zeit ein rein mineralisches Paradies aus Edelsteinen. Hesekiel 28, 13 und folgendes. Ne, wenn wir da aufmerksam lesen, Hesekiel 28, können wir diesen Schluss ziehen. Der Garten Eden war zu dieser Zeit ein rein mineralisches Paradies aus Edelsteinen. Und Satan, der wohnte dort. Der hatte dort seine Aufgabe. Ich weiß nicht. Nach dieser Phase der Schöpfung gab es die Rebellion Satans und seine Anhänger, die wir in Offenbarung 12, Vers 4 lesen, was wir auch vorher nicht gelesen hatten, wodurch die Erde verwüstet wurde. 1. Mose 1, 2. Interessant, dass hier 1. Mose 1, 1 steht. Und Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie man so sagt, ja, Gott ist vollkommen und alles, was er macht, ist vollkommen. Das heißt, er würde jetzt nicht eine Welt schaffen, die verwüstet ist. Verwüstung kommt immer, nachdem etwas schön war. Ne? Man verwüstet nur Sachen, die schön sind. Und die Sachen, die schon kaputt sind oder die es nicht gibt, die kann man nicht verwüsten. Und darum 1. Mose 1, 2. Und es war, ne, wie gesagt, lass mal schauen hier, wie es so steht. Die Erde aber war wüst und leer, wüst. Eine Verwüstung, ein Durcheinander. Es ist schwer, das zu übersetzen vom Hebräischen, Tofu Babohu. Das heißt, ein völliges Durcheinander. Ein völliges Durcheinander. Das war dann die Erde in 1. Mose 1, 2. Warum war das so? Ja, weil ein Kampf, ein Krieg stattgefunden hat zwischen die Engel, die den Satan gefolgt haben, und das war ein Drittel der Engel, die gegen die Engel Gottes gekämpft haben. Luzifers Erschaffung. Das Wort Luzifer stammt aus der lateinischen Übersetzung Vulgata. Vulgata ist eine Bibelübersetzung, die vom lateinischen und vom Hebräischen und Griechischen auf Lateinisch übersetzt wurde. Und das heißt, weil ja im Mittelalter die Sprache der römischen Religion die lateinische war. Das heißt, das Volk konnte sowieso nicht lesen, weil das Volk Analphabet war. Und die Kirche, die hat die Bibel auf Latein. Und in dieser Bibel wird dieses Wort benutzt, Luzifer. Das ist ein lateinisches Wort. Es stammt, ist ein Wort dieser Sprache und bedeutet Lichtträger oder sowas in der Art. Weil Luz ist Licht, auch auf Portugiesisch zum Beispiel. Und Zifer oder so, Träger oder so, Träger des Lichts. Und ja, warum benutzen wir dann dieses Wort? Warum sagen wir nicht Satan? Weil so können wir hier eine kleine Unterscheidung machen zwischen Satan, bevor er gesündigt hat, und nachdem er gesündigt hat. Eigentlich nicht so wichtig, aber ist interessant, dass man vielleicht sagt, Luzifer, bevor er zu Satan geworden ist, bevor er gesündigt hat, in der Zeit, wo er Gott noch diente als ein Cherub, das heißt ein sehr wichtiger Engel oder einer der wichtigsten Engel, sehr herrlich, sehr groß, ein Vorbild von Vollkommenheit, voll Weisheit und Schönheit, seine Kleider wurden mit Edelsteinen bestückt und er besaß Musikinstrumente, hatten wir gelesen. Und sehr gute sogar, sehr teure sogar, das heißt teure, sehr wertvolle. Nach Offenbarung 5,11 wissen wir, dass es mehr, eventuell viel mehr, als 100 Millionen Engel gibt. Wieso 100 Millionen? Wie kommen wir auf diesen Wert? Weil es steht, Offenbarung 5,11, was hast du gesagt? Auf Deutsch steht es 10.000 mal 10.000. Ja, genau. 10.000 mal 10.000, das sind dann 100 Millionen. 100 Millionen Engel. Das hat Johannes gesehen, aber vielleicht gibt es noch mehr. Wir wissen nicht, aber mindestens. Ich sage mindestens 100 Millionen Engel. Und die Bibel erzählt uns von verschiedenen Arten von Engel. Cherubine, Seraphine, viele normale Engel und Erzengel. Obwohl relativ wenig über die Engel selbst erzählt wird, beschreibt die Bibel die Erschaffung dieses Cherubins, weil seine Existenz eng mit dem Schicksal der Menschen und der Erde verbunden ist. Logisch. Hesekiel 28, 11 bis 19 beschreibt die Erschaffung, Aufstand, Fall und ewige Zerstörung Satans. Das heißt, in 9 Bibelverse haben wir die ganze Geschichte. Erschaffung, Aufstand, Fall und ewige Zerstörung Satans. Der Prinz von Tyrus, Verse 1 bis 10, ist ein Vorbild des Antichristen. Das heißt, der Prinz von Tyrus ist schon ein ganz böser gewesen. Aber es gibt bestimmte Eigenschaften. Wenn ihr den ganzen Kapitel Hesekiel 28 liest, von 11 bis 19, dann merkt ihr, dass es übergeht auf eine andere Person. Die ersten 10 Verse reden von einem Mensch, aber ab dem Vers 11 ist es ganz eindeutig die Rede von einem Wesen, was nicht ein Mensch ist. Ganz deutlich. Und dann sehen wir, dass warum hat es dann angefangen mit einem Mensch? Weil dieser Mensch auch sehr, sehr böse ist, quasi ein Vorbild. Und darum steht es hier, ein Vorbild des Antichristen, der auf Mal der einmal auf der Erde regieren wird. Ab Vers 11 spricht der König von Tyrus. Vorher war die Rede vom Prinz. Ne, von die ersten Verse, da war die Rede von Prinz. Und ab dem Vers 11 König. Das heißt, wer ist König? Der, der höher ist als der Prinz. Das heißt, der Prinz von Tyrus war der Regierende und der war sehr böse. Aber wer war sein Chef? Der Satan. Es geht um zwei verschiedene Wesen. In diesem Abschnitt werden Aussagen gemacht, die auf Menschen nicht passen. Vers 12 zum Beispiel: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Passt nicht auf Menschen. Vers 15: Du warst vollkommen, Satan vor der Rebellion. Vers 14: Gesalbter, schützender Cherub. Ganz klar, Cherub ist ein Titel von bestimmten Engel. Ne? Es geht nicht um einen Mensch. Oder, na, ich habe es falsch gesagt, nicht ein Titel von Engel, aber eine Sorte Engel. Eine, ja, wie könnte man sagen, eine Rasse Engel. Ne? Da fehlen die Worte einfach. Seine früheren Aufgabe, Hesekiel 28, 14, der Ausdruck schützender Cherub erzählt uns von seiner früheren Aufgabe, die Herrlichkeit Gottes in seinen Thronsaal zu schützen und den Lobpreis der Engel zu leiten. Dazu gibt's einige Bibelverse, Hesekiel 1, 3 bis 28 und so weiter. Die Herrlichkeit Gottes in seinen Thronsaal zu schützen, ne, das lesen wir zum Beispiel auch in Jesaja, ne, als er diese Vision, dieses Gesicht gesehen hat vom Gott auf seinen Thron und die Engel um ihn herum mit den Flügeln schützend und so weiter. Da können wir so ein Bild haben von der Aufgabe von Satan. Gott schützen auf seinen Thron und den Lobpreis der Engel zu leiten. Wie sehen Cherubine aus? Hesekiel sah die vier lebendigen Wesen, Hesekiel 1, 4 bis 28, die um den Thron Gottes sind und wusste, es sind Cherubine. Sie haben nichts gemeinsam mit den niedlichen Kleinkindern, Engelchen, sondern sind groß und gewaltig. In Brasilien, weil ihr wisst schon, es gibt solche Engelchen, diese Babys mit kleinen Flügeln, ne? Ihr weißt, was ich meine, oder? Und in Brasilien werden diese kleinen Engelchen Cherubine genannt. Und darum habe ich das hier reingeschrieben. Cherubin hat nichts damit zu tun. Die sind groß, sehr, sehr groß und gewaltig, mit sechs Flügeln oder so. Der Ausdruck Gesalbter zeigt uns, dass er eine besondere Autorität unter den Engeln hatte. Ausgesondert, erhoben, gesalbt für einen besonderen Dienst, der Lobpreis. Sehr, sehr besonderer Engel. Nächste Überschrift, Sterne. In der Bibel wird das Wort Stern als Bezeichnung für Engel gebraucht. Zum Beispiel Hiob 38, 4 bis 7, Offenbarung 12, 4, Vergleiche mit 7 und 9. Ne? Wo es ganz, ganz deutlich wird, dass das Wort Engel und das Wort Stern Synonyme sind. In Hiob wird es auch deutlich, weil da fragt Gott, wo warst du, als die Sterne miteinander sangen oder so. Ne? Sterne können nicht singen. Ne? Und darum wissen wir, ja, das ist im übertragenen Sinn, das heißt die Engel. Ja, Hiob 38, 7a, als die Morgensterne miteinander jauchzten. Seine Namen. Satan wird in der Bibel circa 170 Mal erwähnt unter verschiedenen Namen. Teufel, Verkläger, Versucher, Lügner und Mörder, Engel des Lichts, der Böse, Satan, Beelzebul, Widersacher, Dieb, Drache und Schlange, der Fürst, der in der Luft herrscht. Paulus nennt ihn der Gott dieser Weltzeit. Ja, da sehen wir schon, wie viele Namen der Teufel hat, weil der Teufel ist der Vater der Lüge und dadurch ist es ihm, ich sage mal, interessant, viele, viele Namen zu haben, dass die Menschen ihn nicht erkennen. Nicht schnell erkennen. Jesus Christus hat nur einen Namen, Aber der Satan hat viele Namen, weil er möchte nicht, dass die Menschen ihn so schnell erkennen. Und ja, weil er auch so viele schlechte Eigenschaften hat. Verkläger, Versucher, Lügner und so weiter. Der hat so viele böse Eigenschaften. Teufel stammt aus der griechischen Ursprache Diabolos und bedeutet Durcheinanderwerfer. Bolos heißt werfen und Dia heißt durcheinander. Diabolos. Verkläger. Offenbarung 12, Vers 10. Schwester Nelly, kannst du lesen?
Tag und Nacht, Offenbarung 12, 10b.
Ja, Tag und Nacht. Ja, der Teufel schläft nicht. Und was tut er? Der verklagt uns. Total wichtig, diese Information, die uns dann auch nachdenken lassen soll. Was tut der Satan? Wenn wir irgendwas Falsches gemacht haben, geht er sofort vor Gott und sagt, schau mal, was der Rolf angestellt hat. Und dann, was müssen wir tun? Buße tun und Vergebung bitten. Ansonsten wird der Teufel was in der Hand haben gegen uns. Ja, weil Gott gerecht ist. Gott ist gerecht. Ne? Gott möchte das nicht, dass wir verklagt werden. Aber es ist halt so. Wenn wir was Falsches tun, wenn wir Sünde tun, dann hat der Teufel was gegen uns in der Hand, damit er uns mit ihm in die Hölle zieht. Ja, weil das möchte er, so viele Menschen wie möglich in die Hölle ziehen, dass er zumindest so einen Teilerfolg hat, weil ja, dass er in die Hölle landen wird, das weiß er schon. Was will er tun in der Zwischenzeit? Ja, so viele Menschen wie möglich anklagen und Sünde vorzuwerfen und so weiter, dass sie dann vor Gott verurteilt werden und auch in die Hölle geworfen werden. Das ist ein Teilerfolg für ihn. Und darum strengt er sich wirklich an. Darum habe ich ganz am Anfang auch gesagt, der Teufel, Satan, ist wirklich böse. Mit dem kann man nicht spielen. Wenn er jetzt fingiert, dass er unser Freund sein will, dann tut er nicht halbherzig mit einem halben Herz Liebe, mit einem halben Herz Bosheit. Nein, er ist ganz böse. Er stellt sich an, wie er meint, er kann uns verführen. Und wenn es heißt, er stellt sich als unser Freund an, okay, dann tut er das, um uns später den Teppich zu ziehen, wenn der Moment gekommen ist. Zuerst verführt Satan die Menschen und nachdem sie gesündigt haben, geht er zu Gott und verklagt sie. Seht ihr, wie der Teufel unfair ist? Das heißt, der Teufel geht zu einer Person und sagt, wärst du nicht glücklich, wenn du jetzt so... jetzt Unzucht machen würdest, schau mal diese Frau oder schau mal diesen Mann, wie schön sie ist, wie schön er ist und wie wärst du dann glücklich und so wirst du nicht eine glückliche Person, wenn du das machen würdest, wie viel Lust hättest du dann, wäre das nicht toll und schön und so weiter, ne? Das heißt, er stellt sich als Freund der Person und erzählt Geschichten, dass die Person denkt, oh, ich wäre dann so glücklich, ich wäre dann so glücklich. Und dann macht diese Person das und im nächsten Moment, nachdem die Person das gemacht hat, was tut der Teufel, der sagt zu dieser Person, du bist ein Ehebrecher, du bist ein Unzüchtiger, du taug nichts, wie konntest du sowas tun, ne? Du solltest jetzt Selbstmord machen, weil eine Person wie du verdient es nicht zu leben. Versteht ihr? Ne? Am Anfang zuerst ist der Teufel gekommen, gesagt, oh, ich bin dein Freund, ich will dich helfen, dass du mehr Freude hast. Ne? Und nachdem man das Böse getan hat, dann kommt er und sagt, ne, du taugst nicht, du bist ein Sünder, wie konntest du das nur tun? Und dann geht er noch vor Gott und sagt, schau mal, die Person so und so, was die getan hat, ne? Und dann seht ihr, dass der Teufel wirklich unfair ist. Unfair. Man kann keine Fairness oder Gerechtigkeit vom Teufel erwarten. Satans Fall. Dieser Cherub hat sich in sich selbst verliebt in Klammern. Ne, wie dieser griechischer, von dem man diese Geschichte erzählt, der, ich weiß nicht, wie der hieß, aus der Mythologie einer, der, von dem man erzählt, er hat Wasser getrunken in einem Brunnen und dann, als er ins Wasser geguckt hat, hat er sich sein Spiegelbild gesehen im Brunnen und hat sich verliebt in sich selbst. Und dann wollte sich quasi selbst umarmen in dieses Wasser und ist reingefallen und gestorben. Und ungefähr das Gleiche ist passiert mit dem Satan. Er hat sich so sehr geliebt, gesagt, oh, ich bin so toll und so schön und so weiter, dass er sich ins Verderben gestürzt hat. Er hat gegen Gott rebelliert und wollte auf den Thron Gottes, sich auf den Thron Gottes setzen. Wegen seiner Schönheit und Vollkommenheit hatten wir in Hesekiel 28 gelesen, weil er so schön war und so perfekt war, da hatte ich gesagt, wow, ich bin so schön und so perfekt, wie wäre es, wenn ich jetzt mal ein bisschen angebetet wäre, ne? Das wäre nicht schlecht, ne? So hat er gedacht. Und darum hat er sich von Gott getrennt, von der Quelle, von der einzigen Quelle der Güte, Liebe und Gerechtigkeit. Das heißt, alles Gute und Liebvoll und Gerechtigkeit, was in ihm hatte, gab es nicht mehr. Da gab es nur das Gegenteil, das Böse, den Hass und die Ungerechtigkeit, in dem Moment, wo er gegen Gott rebelliert hat. Satan hat gesündigt, Gott hasst die Sünde, welche den Zorn Gottes erweckt. Gott wurde zornig gegen Satan. Ja, Satan hat geplant, hat eine Idee gehabt, ja, wie schaffe ich es, Gott vom Thron zu werfen? Er hat gedacht, wie setze ich mich über auf seinen Thron, der über die Sterne und mich über die Sterne Gottes etablieren. Und Sterne, wie wir wissen, sind die Engel. Und wurde aber vom heiligen Berg Gottes verworfen, ne? Weil da werden immer solche symbolische Bilder benutzt, wie Berg oder Hohen Norden oder so, was die bedeuten dann eher der Thron Gottes oder die Herrlichkeit Gottes oder die Gegenwart Gottes. Der Plan Satans war, den dritten Himmel zu erobern, äußersten Norden, über die Engel und das Universum herrschen, über die Herrlichkeit Gottes, ja, das heißt symbolisch Wolken steigen und ihn gleich sein, so kam die Sünde ins Universum. Und das ist das Ziel, das er bis heute Tag und Nacht verfolgt. Das heißt, angebetet zu werden und sich über ja, die Menschen und die Engel zu erheben. Das versucht er, indem er jetzt die Menschen und die Engel auf seine Seite verführt. Er hat sich entfernt von der ehrbarsten Funktion, die ein Geschöpf jemals haben könnte, mit verheerenden Folgen. Unter seiner Führung fiel ein Drittel der Engel mit ihm, Offenbarung 12,4 hatten wir schon. Und die Engel, die unter Satan rebellierten, wurden mit ihm ausgewiesen und haben das Königreich der Dunkelheit gegründet. Königreich der Dunkelheit heißt, ja, das andere Königreich, ne, das gegen uns ist. Satan hasst die Menschheit, weil die Menschen eine zweite Chance bekommen haben und er nicht. Ja, das heißt, als er Adam und Eva verführt hat, so stellen wir uns das vor, hat Satan gedacht, oh, jetzt haben Adam und Eva die Frucht gegessen, so jetzt werden die auch in den Reich der Toten geworfen. Aber nein, die wurden nicht im Reich der Toten geworfen und die haben eine zweite Chance bekommen, um erlöst zu werden. Das hat Satan sehr geärgert. Und es gibt noch was anderes, was Satan sehr ärgert, dass Adam und Eva nach dem Abbild Gottes geschaffen wurden. Und die Engel, die wurden nicht nach dem Abbild Gottes geschaffen. Und manchmal sage ich meiner Frau, du bist ein Engel. Und dann wird sie wütend und sagt, ich bin kein Engel, ich bin ein Kind Gottes. Weil Engel können keine Kinder Gottes sein. Die sind eine Schöpfung Gottes, aber sie können nicht Kinder Gottes sein. Sie wurden nicht nach dem Abbild Gottes geschaffen und die können nicht Kinder Gottes werden durch den Glauben. Okay, das ist ja ein kleiner Witz, ne? Weil logischerweise habe ich das im übertragenen Sinn gemeint, aber ich benutze das nur als Beispiel. Sein Wirken. Nur eine Frage, wir haben jetzt 10.10 Uhr und wir haben noch 2,5 Seiten. Sollen wir jetzt, die machen wir noch? Okay, gut, dann mache ich ein bisschen flotter. Sein Wirken. Satan erscheint nie explizit. Ganz wichtig, diese Information. Der Satan, der kommt nicht und sagt, hör zu, Nelly, oder hör zu, Stefan, ich bin der Satan und will dich kaputt machen. Wie wär's, ne? Soll ich das jetzt machen? Ne? Das heißt, der Satan, der erscheint nie, ne, mit, ne, wie die Leute sich das vorstellen, mit jetzt zwei Hörner und so ein Schwanz, ne? Und so Füße wie von einem Bock oder so, ne? Der Satan, der erscheint nie explizit, sondern er kommt immer, ne, schön und so, er kommt immer listig und betrügerisch und bemüht sich zu verhindern, dass die Menschen zu Gott finden, und arbeitet, um die Glaubenden von dem Weg zu zerren. Naja, viele denken, dass das Ziel von Satan ist, alle Menschen zu Satanisten zu machen, aber das ist falsch. Ne? Okay, Satanisten, die gefallen Satan noch mehr als normale Menschen, aber Satan, was ist das, das Ziel von Satan? Dass die Menschen Gott vergessen. Einfach das, dass die Menschen Gott vergessen und dass die Menschen Gott nicht anbeten. Ich sag mal so, ich lass mich einen Satz sagen, dass ihr unter die Zunge zergehen lassen müsst. Wenn Satan es schafft, dass wir Gott in zweiter Stelle unseres Lebens tun, dann hätte er schon sein Ziel erreicht. Ne? Weil Gott will in erster Stelle sein, im Zentrum sein und nicht in zweiter Stelle. Wenn Gott in zweiter Stelle ist in unserem Leben, auch wenn es tausende Stellen gibt in unserem Leben, aber wenn er in zweiter Stelle ist, dann hat Satan sein Ziel schon erreicht. Darum erreicht Satan sein Ziel auch mit den meisten religiösen Menschen, die Gott, die sagen wir so, sehr wichtig halten, die sagen, ja, Gott ist sehr wichtig und so. Aber ob er sehr wichtig ist oder nicht, was interessiert es, ob er die Nummer eins ist, ob er das Zentrum ist. Alles andere interessiert nicht. Alles andere ist ein Sieg für Satan. Auch wenn die Menschen religiös sind und gut sind, etc., etc., alles sind Menschen, die Satan besiegt hat, weil er es geschafft hat, irgendeine andere Sache in erster Stelle zu legen im Leben dieser Menschen. Satan wird in Zukunft auf der Erde regieren. Wenn der Antichrist regiert, wird er Macht von Satan bekommen, wird von ihm, ja in Klammern, energisiert. 2. Thessaloniker 2, 3 bis 12. Was ihn nicht stört, ist die Braut Christi. Was ihn noch stört, am besten. Was ihn noch stört, ist die Braut Christi, die Gemeinde. Wenn sie einmal entrückt ist, wird Satan und der Antichrist Freiheit bekommen, die ganze Welt nach Belieben zu beherrschen. Nur weil die Gemeinde noch auf Erden ist und betet für die Regierung, betet für die Welt, betet für die Menschen, darum wird Satan noch gebremst. Aber wenn die Gemeinde einmal weg ist und niemand da mehr ist, der betet für die anderen, dann kann Satan machen und lassen, was er will, und das wird ganz schrecklich sein. Ganz, ganz schrecklich. Weil, wie gesagt, er will die Menschen kaputt machen, er will die Menschen zerstören, er will die Menschen Schmerzen zufügen, er will die Menschen quälen, er will die Menschen alles, was sie haben, wegnehmen, etc., etc. Er spaßt nicht, er macht es nur nicht stärker, weil es die Gemeinde gibt, die betet. Satans Ende, nächste Überschrift. Satan weiß, dass seine Zeit kürzer wird. Darum arbeitet er verstärkt, um so viele wie möglich mit ihm in den ewigen Tod und Feuersee zu reißen. Stefan, würdest du bitte hier diese zwei Verse, Offenbarung 20, 10 und 15, lesen?
Ich hatte, wurde in Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20, 10. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, 15. Eieiei.
Ja, und ich habe hier diese zwei Verse geschrieben, weil die über diese zwei Sachen, die verbunden sind, reden. Der Satan, Feuersee, und die Menschen, die nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurden, Feuersee. Das ist sein Ziel, so viele Menschen wie möglich dahin zu ziehen. Ja, Satan wirft niemand in die Hölle. Satan wirft niemand in die Hölle, müssen wir nebenbei sagen. Ja, wer wirft dann die Menschen in die Hölle? Gott, ne? Perfekt, das war gut. Ne? Es steht, Ich habe immer so dieser Bibelvers, wo es steht, fürchtet nicht die den Leib töten können, sondern denjenigen, der in die Hölle sowohl den Leib wie die Seele werfen kann. Und dann habe ich, als ich ja frisch zum Glauben gekommen war, immer gedacht, der Teufel, ne? Und das ist dann eine Botschaft, fürchtet denjenigen, ne? Da habe ich gedacht, fürchtet den Teufel, das heißt, wir sollen den Teufel fürchten. Dann habe ich gedacht, nee, aber da irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und ja, am Ende habe ich rausgefunden, ja, das ist Gott. Gott wirft den Satan in den Feuersee und die Menschen, die nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurden, in die Hölle, ja, weil Gott gerecht ist. Gott ist gerecht und Satan weiß das. Er weiß, dass Gott gerecht ist. Er rechnet damit, dass Gott gerecht ist und darum macht er diese Sache, verklagt die Menschen vor dem Gericht und viele werden dann, ne, werden dann verurteilt, weil sie ja nicht Vergebung bekommen haben. Gut, dann zuletzt als Schließung dieses Kapitels, Kampf gegen Satan, die nächsten Kapitel, wo ich so ein bisschen erkläre, wie dieser Kampf gegen Satan aufgebaut wird in dieser Heft. In diesem Heft, dass alle die Lektionen, die wir haben, bis die Lektion Nummer 13, alle damit zu tun haben, Kampf gegen Satan. Kapitel 2 oder Lektion 2, Kampf gegen Satan und die Dämonen. Lektion Nummer 3, das System Welt ist sein Werkzeug, das heißt Werkzeug von Satan, das heißt die Welt bekämpfen wir. Lektion Nummer 4, die Lüste und Begierden, das eigene Fleisch, ja, weil Satan auch unser Fleisch berührt und lockt und so weiter. Lektion Nummer 5, Kampf gegen Ideen und Ideologien, Kampf um die Gedanken, ne? Auch da arbeitet Satan die Ideologien, wie jetzt zum Beispiel Kommunismus oder so, was verbietet den Glauben an Gott. Und auch Kapitalismus, was nicht direkt den Glauben an Gott verbietet, aber ist auch so eine Sache von Ideen oder böse Gedanken etc. Kapitel 5, alles, wo Satan arbeitet. Kapitel 6, Lektion Nummer 6, Versuchungen, ja, da arbeitet der Teufel auch, damit er uns zur Sünde lockt. Und Kapitel 7, die pervertierte und von Gott verbotene Sexualität, ganz wichtiges Thema in diesem Bezug. Und das, ja, ich sage mal so, das Gegenteil ist die Heiligung. Die Heiligung heißt, dass man eine nicht pervertierte, das heißt eine richtige Sexualität lebt. Nun Kapitel 8, Zunge, Lügen und Verleugnung, auch ganz wichtige Methode, wie der Teufel das Leben der Menschen zerstört. Kapitel 9, Unglaube, Angst und Sorgen, auch so eine Methode, wie der Teufel unser Leben zur Hölle macht. Kapitel 10 und 11, Götzendienst und Aberglaube, ganz klar. Kapitel 12, Lauheit, ne, dass Christen weniger heiß werden, immer weniger, das heißt von heiß zu kalt, was dazwischen ist, das gefällt ne, den Satan, wie ich gerade gesagt habe. Wenn Gott in zweiter Stelle ist, dann hat Satan schon sein Ziel erreicht. Und das ist Lauheit. Wenn Mensch hat Gott, ich sag mal so, ein bisschen weniger wichtiger halten, als er wirklich ist. Das ist auch eine Methode, wo der Satan die Menschen weich kocht. Und als letzter Kapitel, proaktiv das Leben als Christ gestalten. Aktive Heiligung. Ja, weil viele denken, ja, Heiligung heißt nicht. Und dann kommen drei Pünktchen. Nicht sündigen, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht gierig sein, nicht und so weiter, nicht verleugnen, nicht. Ne? Aber ich versuche es so zu sagen, wenn man immer nur Nein sagt, Nein zu sagen ist wie bremsen. Und wenn man ein Auto immer nur bremst, dann ne, irgendwann gehen die Bremsscheiben durch. Das heißt, am besten ist, dass wir was anderes machen, dass wir einfach das Auto wenden und in eine andere Richtung gehen, damit wir nicht mehr so viel bremsen müssen. Und das heißt aktive Heiligung. Das heißt, nicht nur uns anstrengen, das Böse nicht mehr zu tun, sondern anstelle vom Bösen Gutes stellen, so dass die Lücke gefüllt wird. so dass hier kein Vakuum mehr entsteht, weil das Vakuum, das saugt, ne? Das versucht immer die Luft anzusaugen. Und wenn wir jetzt das Böse rausnehmen, dann bleibt da ein Vakuum und dieses Vakuum versucht immer irgendwas da wieder reinzuziehen, dass wir wieder das Böse machen. Darum sind gesetzliche Menschen immer sehr stark versucht, um wieder zu sündigen. Und das Richtige ist, ja, austauschen. Hör auf, das Böse zu tun und fang an, Gutes zu tun. Und dann wirst du auch nicht so stark gezogen, das Böse wieder zum Bösen wieder hinzufahren, zurückzufahren. Ne? Das heißt, aktive Heiligung. Kapitel 13. Halleluja. Amen.